Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch. Diesmal endlich nochmal in der Radio Siegen Ausführung. Da haben wir letzten Monat eine kleine Pause eingelegt aus Urlaubsgründen. Auch True Crime Podcaster und Nerds und Enthusiasten brauchen mal eine kleine Auszeit, ein bisschen Erholung. Daniel, spreche ich jetzt nur für mich oder bist du auch wieder erholt und munter?
Ja, definitiv erholt und munter. Ich glaube, so ein bisschen kratzig ist meine Stimme noch. Das mag vielleicht daran liegen, dass so langsam der Herbst wirklich eingekehrt ist, auch bei uns in der Region. Und das führt natürlich dazu, dass auch die ganzen Erkältungen irgendwann wiederkommen. Daher bitte ich das zu entschuldigen.
Ich liebe den Herbst ja so als Übergangsphase in den Winter. Winter ist so, finde ich, eine der geilsten Jahreszeiten, den Herbst. Denn ja, da fängt so diese Gemütlichkeit an, die man dann so im Winter verspürt. Aber du hast natürlich recht, das ist die Jahreszeit, wo dann wieder die Krankheiten grassieren. Ich muss zugeben, ich habe jetzt die ganze Woche frei gehabt. Das heißt, ich war noch gar nicht großartig auf der Arbeit. Da werde ich dann wieder wahrscheinlich mit Rotznasen und Hustenauswürfen konfrontiert werden und dann mal sehen, wie lange ich dann fit bleibe. Ja.
Schwarzkümmelöl ist tatsächlich das Rezept meiner Wahl. Und damit werde ich jetzt bald wieder anfangen. Jeden Morgen einen Esslöffel und dann klappt das hoffentlich auch mit der Erkältung beziehungsweise mit der Abwehr der Erkältung.
Ja, mein Geheimrezept im Winter sind quasi selbstgemachte Ingwer-Shots. Also ich koche solche so Ingwer-Wurzelstücke aus und mache dann einfach ein bisschen Honig dazu, lasse das kalt werden. Und das ist dann so ein sehr vitaminreiches Getränk, was im Winter eigentlich immer so das Immunsystem hochhält.
Ein Freund hat mir mal empfohlen, eine ganze Knoblauchknolle zu essen, um sozusagen das Immunsystem anzukurbeln und wieder fit zu werden. Doch, zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich krank. Das habe ich dann auch getan. Ende vom Lied war allerdings, dass ich glaube, 2 oder 3 Tage lang meine Zunge nicht spüren konnte, weil sie komplett weggeätzt war. Das war auf jeden Fall kein Tipp zum Nachahmen, Leute. Macht das bitte nicht.
Ich glaube, die Person hat sich einfach nur über dich lustig gemacht und du hast das einfach gutgläubig, wie du bist, hingenommen und ausprobiert.
Ich habe schon mehrfach nachgefragt, um mich zu versichern, meinst du wirklich eine Knolle und nicht eine Zehe oder zwei? Das geht ja vielleicht noch klar. Nein, die Knolle, das war dann doch schon die Aussage, eine ganze Knolle, möglichst eine große. Das habe ich dann leider auch gemacht und naja, sei es drum. Ich mag Knoblauch trotzdem noch ganz gerne.
Ich liebe Knoblauch. Vielleicht probiere ich es doch mal irgendwann aus, wenn ich mal hoffnungslos krank bin. Naja, finden wir dann einen Übergang zum True Crime und ich wollte mit dir so eine kleine Änderung besprechen, beziehungsweise ich wollte deine Meinung dazu abholen. Unser Modus operandi ist ja bisher Siegerland, Rhein-Sieg-Kreis, so bis Köln quasi, also Bonn, das alles mit drin, Siegerland, Sauerland. Ich bin jetzt mal so ein bisschen die Fallliste durchgegangen und ich muss sagen, mit den radiowürdigen Sachen, wenn wir das so weiterlaufen lassen, dann sind wir so, weiß ich nicht, in 2 Jahren blank. Und deswegen dachte ich mir, wir weiten uns vielleicht so mittelfristig auf in Nordrhein-Westfalen als solches aus, aber Nordrhein-Westfalen dann als höchste Erweiterung. Was hältst du davon?
Ich persönlich bin damit d'accord. Die Frage ist, wie das Radio sieht.
Die werden einfach gar nicht gefragt. Das bleibt unser kleines Geheimnis.
Psst, nicht weiter sagen, Leute. Bitte leise sein.
Genau, also psst. Aber heute noch bewegen wir uns innerhalb unserer selbst gesteckten Grenzen. Wir sind, ja, wir reizen sie ziemlich aus. Wir sind in Bonn. Also der ehemaligen Hauptstadt unseres Landes. Auch so eine sehr unterschätzte Stadt, wie ich finde. So eine Stadt, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, aber doch mit über 300.000 Einwohnern eine der größeren Städte Deutschlands und eigentlich auch eine sehr, sehr schöne. Ich muss aber gestehen, ich hatte Bonn auch gar nicht so auf dem Schirm, bis wir eine WG mit einer Bonnerin gegründet haben und dadurch ist man dann so ein bisschen mehr da eingestiegen.
Vollkommen richtig. By the way, weißt du, wofür Haribo steht?
Hans Riegel Bonn, glaube ich, ne?
Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige Mensch bin, der das nicht wusste. Ich habe das heute erst gelernt, deswegen ist das ein witziger Zufall.
Krass. Wusstest du das erst?
Adidas hättest du mich fragen können, kein Problem. Aber bei Haribo war ich raus.
Ja. Hanuta, weißt du auch?
So, lass uns bitte das Thema wechseln. Die Leute sind ja nicht wegen den Süßigkeiten hier, sondern ausschließlich wegen True Crime.
Es ist die Haselnusstafel tatsächlich.
Das hätte ich vielleicht mit Ach und Krach noch hinbekommen. Weißt du, wofür Lidl steht?
Ich wusste es mal, ja, aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung.
Jetzt könnte ich dir einen vom Pferd erzählen, ne? Ja. Tatsächlich ist es so, warte, lass mich kurz überlegen, wenn ich jetzt ganz richtig liege, war es so, dass der Mensch, der Lidl gegründet hat, seinen eigenen Namen nicht wählen wollte. Ich glaube, weil der Schwarz heißt oder
Schwarz,
hieß.
Ja.
Ja, und allerdings einen Lehrer kennengelernt hat, der diesen Namen trug und durch einen Trick es irgendwie geschafft hat, seine Supermarktkette so zu nennen. So oder so ungefähr muss die Story sein. Aber nun lass uns doch bitte endlich über True Crime reden.
Ja, lass uns über True Crime reden. Wie gesagt, wir sind in Bonn beziehungsweise in Bad Godesberg, also so am Bonner Außenrand. Und um wieder genau zu sein, im Bad Godesberger Stadtteil Rüngsdorf. Wir sind in den frühen 90er Jahren. Wir sprechen über so einen, ja, wie soll ich sagen, einen relativ unappetitlichen Fall und einen, der sicherlich ganz schöner Horror für die Beteiligten ist. Stell dir vor, du bist 17 Jahre alt, gehst auf ein Internat, gehst aufs Abitur zu, besuchst alle zwei Wochen deine Mutter zu Hause am Wochenende und hast ein gutes Verhältnis zu ihr und findest sie dann eines Tages tot auf, als du nach Hause kommst.
Kompletter Horror.
Ja, stell dir weiter vor, dass dieses Todauffinden jetzt nicht unbedingt so aussieht, als ob sie friedlich eingeschlafen wäre, sondern dass es durchaus Spuren eines Verbrechens gibt, durchaus auch Spuren eines Sexualverbrechens. Und stell dir weiterhin vor, dass dieses Verbrechen dann fast 20 Jahre lang ungeklärt bleibt.
Will ich gar nicht. Ich will mir das gar nicht so sehr vorstellen. Jetzt hast du es aber so sehr ausgekostet, das zu erzählen, sodass man quasi keine andere Wahl hatte, als sich das bildlich vorzustellen.
Ja, es ist eben das, was diesen Fall so ausmacht. Ein Fall, der ja sehr durch die Medien ging 2010, als die Aufklärung dann stattgefunden hat und er eben nach fast 20 Jahren geklärt wurde. Zumal ja die Lösung eben auch eine war, mit der man so nicht gerechnet hat. Die Polizei hatte damit indirekt gerechnet, aber ich glaube, alle Beteiligten nicht. Und zwar stellte sich damals heraus, dass der Täter ein guter Freund des Sohnes des Opfers war.
Ich habe schon fast damit gerechnet, tatsächlich.
Ja, die Polizei hat damit auch gerechnet, aufgrund von verschiedenen Spuren oder Nichtspuren am Tatort. Also das Verhalten des Täters am Tatort, wie er in die Wohnung reingekommen ist, die Selbstverständlichkeit, mit der er sich da bewegt haben muss, dass das jemand sein muss, der sich da auskannte, der da vielleicht auch ein- und ausgegangen ist. Aber ich glaube, wenn man in so einer Situation ist, also angenommen, du oder ich, wir wären Hannes gewesen, also eben der Sohn der Toten, dann hätte man nicht wahrhaben wollen, dass das eigentlich nur jemand gewesen sein kann, der einem nahe steht.
Nee, ganz im Gegenteil. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Hannes auch mit seinem Bekanntenkreis über den Fall gesprochen hat. Möglicherweise haben sie ihm sogar Trost gespendet.
Ja, das haben sie und unter anderem eben auch der Täter perfiderweise. Aber dazu kommen wir im Laufe der Geschichte. Ja, 1992 lebt Regine P. in einer Zwei-Zimmer-Wohnung eben in Bad Godesberg-Rüngsdorf. Sie ist 46 Jahre alt und Journalistin. Ihr 17-jähriger Sohn Hannes besucht ein Internat in Detmold. Sie ist von Hannes Vater getrennt, hat aber ist in einer Partnerschaft. Die wohnen aber nicht zusammen. Die führen so eine moderne Beziehung, wo man sich nicht so auf einen Lebensmittelpunkt festlegt. Jeder hat seine Wohnung so als Rückzugsort. Das sind so ein bisschen freigeistige Menschen. Und so hat jeder so ein bisschen seine Ruhe. Man hat auch mal Abstand voneinander, aber man trifft sich dann mal hier, mal dort und führt eben diese Beziehung relativ zwanglos.
Verstehe.
Hannes ist zwar in diesem Internat in Detmold, wo er dann natürlich auch wohnt, bis auf eben alle 14 Tage, wenn er zu Hause das mütterliche Heim besucht, aber er hat auch noch ganz normal ein eigenes Zimmer zu Hause. Also das ist da voll eingerichtet, dass er sich da nicht wie ein Gast fühlt, sondern dass er eben nach Hause kommt in sein Zimmer. Deswegen schläft Mutter Regine quasi im Wohnzimmer. Also der Wohnbereich ist gleichzeitig auch ihr Schlafbereich. Es gibt da noch so eine Nasszelle, ein Badezimmer und eben so Küche-Essbereich. Aber die Aufteilung ist einfach so, dass sie dann quasi den Wohnbereich bewohnt, damit er weiterhin einfach auch ein eigenes Zimmer haben kann.
Kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen. Ich erinnere mich daran, dass ein früherer Freund von mir einmal mit seinem Vater eine Zeit lang zusammen gewohnt hat. Und das war eine ähnliche Konstellation aus, ich sage mal, räumlichen Gründen. Gab es da keine andere Möglichkeit, als sich so aufzuteilen.
Ja, das ist ja ein relativ gängiges Szenario. Ich habe das auch schon diverse Male so mitbekommen, dass dann Eltern eben zurückstehen und sagen, okay, der Wohnbereich ist dann eben auch mein Schlafbereich, damit das Kind eben die Privatsphäre hat, dann auch im Hinblick darauf irgendwie Besuch von Freunden, was auch immer, ne, dass man dem Kind eben diesen Luxus des eigenen Zimmers zugestehen möchte.
gerade für Jugendliche sehr wichtig. Und hier sind wir auch bei dem Punkt der sozialen Ungleichheit. Denn wenn du so um die 17 bist, dann vergleicht man sich untereinander und dann ist es nicht so leicht, vielleicht Freunde zu haben, denen es deutlich besser geht, die vielleicht so ein eigenes Reich haben, vielleicht so eine kleine Apartmentwohnung im Elternhaus, ich weiß nicht was, vielleicht ein eigenes Auto geschenkt bekommen und, und. Also ich glaube, dass das wirklich gerade in diesem Alter doch ziemlich schwer zu verkraften ist. Du hast ja auch gesagt, dass er an einem Internat war, in einem Internat war. Daher würde ich jetzt auch mal daraus schließen, dass möglicherweise seine Mitschüler hier und da auf jeden Fall auch ganz gut betucht waren.
Das ist durchaus möglich. Ich weiß nicht, was das für ein Internat da in Detmold ist, was das für einen Ruf genießt, was das für eine Preiskategorie mit sich bringt. Ich glaube, Regine P. war mit Sicherheit auch keine mittellose Frau. Die war eine relativ gefragte Journalistin tatsächlich. Die war auch in der Öffentlichkeit bekannt für diverse Kolumnen, die sie geschrieben hat. Sie hat für mehrere Zeitungen geschrieben und auch für Verlage, so Sachbücher und alle möglichen, hat auch so als im Lektorat gearbeitet. Also ich glaube, die hatte durchaus Kohle, aber hat so aus pragmatischen Gründen einfach auch diese kleinere Wohnung behalten, zumal man ja eben durch den Lebensgefährten auch immer wieder so eine Ausweichmöglichkeit in eine andere Wohnung hatte. Ne? Also das war, glaube ich, eher so, ja, so eine Understatement-Wohnung. Sie hätte es, glaube ich, nicht so haben müssen.
Ja, okay, dann ist das was anderes. Das klang gerade eben einfach noch ein bisschen anders. Und so wie du es jetzt gerade beschreibst, ist es auch eher so eine Zweckwohnung.
Genau,
offensichtlich, ja. Offensichtlich stand sie einfach mitten im Leben, mitten im Job, mitten in der neuen Beziehung und hat da vielleicht auch keinen Grund und Anlass gesehen, sich da irgendwie räumlich neu zu orientieren.
So habe ich das zumindest wahrgenommen oder zwischen den Zeilen gelesen. Ob es jetzt letztendlich so war, kann ich natürlich nicht sagen. Aber eben aufgrund ihrer durchaus erfolgreichen Arbeit gehe ich davon aus, dass sie das hätte ändern können, wenn es sie gestört hätte.
Okay.
Nebenbei ist sie sehr tief in der Bonner Kunstszene verwurzelt. Da kennt man sie auch von diversen Ausstellungen. Da hängt sie sich ehrenamtlich rein. Und da möchte sie jetzt ihren nächsten Karriereschritt gehen und Pressesprecherin der Bundeskunsthalle in Bonn werden. Das ist ein sehr renommierter Ausstellungsort, gerade auch Anfang der 90er Jahre. Wie renommiert der ist, lässt sich alleine daran ablesen, dass sie eine Eröffnungsrede hält zur Eröffnung von einer Ausstellung, sie als Pressesprecherin, und unter den geladenen Gästen Leute sind wie der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Also es ist irgendwie jetzt kein so Kleinkunstverein, sondern es ist eine renommierte Geschichte und sie hat sich dann jetzt diesen Wunsch erfüllt, zusätzlich zu ihren journalistischen Tätigkeiten da auch noch Pressesprecherin zu sein.
Mhm.
Das Ganze ist im Juni 1992, da ist sie quasi so, ja, wie soll ich sagen, auf dem Höhepunkt ihres beruflichen Erfolges.
Ja, vielleicht kurz noch zur Bedeutung der Stadt Bonn. Man darf ja nicht vergessen, dass die Bundesregierung Deutschlands eben noch bis zum Jahr 1999 auch in Bonn angesiedelt war. Also insofern hatte das natürlich noch mal eine ganz andere Bedeutung als heute.
Ja, genau. Genau, nach der Wiedervereinigung wurde relativ zeitnah beschlossen, dass Berlin auch wieder Hauptstadt werden soll. Und diese Verlegung der einzelnen Ministerien hat eben, wie du schon sagst, bis ins Jahr 1999 gedauert. Es gab Stimmen, die gefordert haben, dass man das so macht wie in anderen Ländern, dass man Berlin zur Hauptstadt erklärt und Bonn zum Regierungssitz, dass man also sich diesen Umzug spart. Das wäre eine kostengünstige Lösung gewesen. Aber das hat man eben nicht getan. Und so ist eben auch Bad Godesberg 1992, wo sich das Ganze abspielt, noch ein sehr, sehr ja, hochklassiger Stadtteil, wo eben auch viele Politiker gelebt haben. Das ist so nach dem Wegzug der Regierung aus Bonn ein bisschen runtergekommen. Also ich bin da auch öfter gewesen. Man merkt das dabei, dass es mal glanzvoller war. Es hat die besseren Zeiten so hinter sich und auch die Leute monieren das so ein bisschen, dass so nach dem Wegzug der Regierung ist da so ein bisschen bergab ging, jetzt nicht dramatisch, aber dass man es durchaus gemerkt hat.
Mhm.
Einen Monat später, nach eben diesem Höhepunkt, am 16. Juli 1992, kommt Hannes mal wieder nach Bonn. Es ist mal wieder eins dieser Wochenenden im 14-Tage-Rhythmus. Er möchte seine Mutter besuchen, er kommt zu Hause an und es ist schon seltsam, dass da noch alle Rollläden runter sind und dass das irgendwie wirkt, als ob sie noch schlafen würde. Das passt so gar nicht zu ihrem Tagesrhythmus. Er betritt die Wohnung, die ja ruhig ist, aber schon auch so einen etwas komischen Vibe und Geruch aufweist. Und so muss er nicht lange suchen. Im Wohnzimmer, welches eben gleichzeitig das Schlafzimmer der Mutter ist, findet er ihren leblosen Körper. Sie liegt halb entblößt neben der Schlafcouch, also ihr Unterkörper ist entblößt, ihr Oberteil so ein bisschen hochgeschoben, dass so der Bauch frei liegt. auf ihrem Kopf liegt ihre Bettdecke. Mhm. Es liegt ein, ja, es ist so ein bisschen Unordnung, es liegt ein zerbrochener Blumenkübel in dem Zimmer beispielsweise. Es sieht aus, als ob sie so ein bisschen gefesselt ist. Aber er nimmt das erstmal alles gar nicht so wahr. Er sieht halt die Leiche, ruft die Polizei und ja, die Ermittler treffen sehr, sehr zeitnah am Tatort ein. Die werfen einen Blick auf die Szenerie und die können eigentlich sofort so einen klassischen Raubmord ausschließen. Es fehlt gar nichts in der Wohnung. Keine Wertgegenstände, ist alles vorhanden. Bargeld ist vorhanden. Es gibt keine Einbruchsspuren. Und das Szenario deutet eben eher auf einen Sexualmord hin. Und wie man sich dann die Wohnung so anguckt, den vermutlichen Weg des Täters rekonstruiert, da wird der Polizei relativ schnell klar, wer hier diese Tat begangen hat, der ist wahrscheinlich mit der Wohnung sehr vertraut, vielleicht sogar ein- und ausgegangen. Und deswegen, ja. Wen sieht man sich da als allerersten an? Was denkst du?
Wahrscheinlich den besten Freund, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, erstmal den Lebensgefährten von Regine.
Ah ja, okay.
Das, ja, wie gesagt, so aus der Erfahrung geboren, persönlicher Nahbereich in der Partnerschaft. Gegen den können allerdings keine Indizien oder Beweise gesammelt werden. Der hat auch ein Alibi und so. Verpuffen die Ermittlungen sehr schnell, denn man macht eben den Fehler, sich den Freundeskreis des Sohnes nicht weiterhin anzusehen.
Okay.
Was ich irgendwie sehr skurril finde, muss ich sagen. Also das wäre so der nächste Schluss gewesen, finde ich, dass man sagt, okay, der Täter scheint sich hier sehr gut auszukennen. Ich picke als erstes den Lebensgefährten. Okay, nachvollziehbar. Den kann ich von der Liste streichen. Ich kann mir das nur so erklären, dass man mit den Freunden des Sohnes nicht weitergemacht hat, weil man den nicht als da wohnhaft angesehen hat. Weißt du, was ich meine? Man dachte, okay, der ist nur selten zu Hause. Dann sind seine Freunde wahrscheinlich auch nicht so präsent hier.
Ja, die Gesamtsituation war ja auch ein bisschen schwierig. Also möglicherweise hat man auch unterstellt, dass die Freunde vielleicht gar nicht so oft zu Besuch waren, da es räumlich scheinbar auch ein Problem war. Davon abgesehen kann ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht so den Sohn und dessen Umfeld vielleicht erstmal vernachlässigt hat, weil er einfach der Sohn ist. Blut ist dicker als Wasser. So, ne? Das ist quasi, dass er zunächst ausgeschlossen wurde als Tatverdächtiger. Ich meine, klar, er war es ja nun auch nicht. Offensichtlich schätze ich jetzt mal. Aber vielleicht war das vielleicht so der Gedanke, dass man gesagt hat, dann schauen wir mal, wen es sonst noch im näheren Umfeld gibt.
Ja, ja, klar. Das ist ja auch ganz logisch, dass man da erstmal sucht. Das sind Erfahrungswerte, weil man eben weiß, dass, ich glaube, 70% oder 75% aller Gewalttaten eben aus diesem persönlichen Nahbereich heraus entstehen. Und deswegen ist klar, dass man den erstmal beleuchtet.
Ja.
Ja, weder die Polizei hat eine Spur, noch Hannes selber hat keine Ahnung, fast 20 Jahre lang, wie gesagt, dass er den Täter sehr, sehr gut kennt. Der zum damaligen Zeitpunkt 18-jährige Stefan K. ist ein sehr, sehr guter und langjähriger Freund von Hannes. Der Vater ist Diplomat und so ja, lebt man halt eben in Bonn auch mit so Bezug zu diesem Hauptstadt-Ding. Ja. Allerdings ändert sich in diesem Sommer 1992 alles für Stefan. Stefan ist kurz davor, mit seiner Familie wegzuziehen, denn sein Vater wird ein anderes Mandat übernehmen, seine diplomatische Tätigkeit anderswo ausüben. Und es ist klar, Stefan wird mitziehen, auch wenn er schon 18 ist. Der soll noch nicht da irgendwie alleine zurückbleiben. Der wird sein Abi zwar in diesem Sommer 1992 machen, aber dann mit der Familie umziehen. Und dieses Umziehen macht ihm Angst. Er will nicht aus seinem gewohnten Umfeld herausgerissen werden, aus seinem gewachsenen Freundeskreis. Das ist ein relativ schüchterner Typ. Und so ein Neuanfang, da hat er eigentlich gar keinen Bock drauf. Und so flüchtet er sich in starken Drogenkonsum. Also der hat schon in den letzten Jahren immer wieder mit Drogen experimentiert. Alkohol, Cannabis, aber eben auch vermehrt so Sachen wie Kokain, Ecstasy und Amphetamine. Und teilweise ist er so drauf und so drin, dass er die einzelnen Sachen nimmt, um jeweils die Wirkung des anderen auszugleichen. Also er ballert sich Amphetamine rein, ist dann aufgeputscht, kann nicht schlafen, kommt nicht runter und muss dann kiffen, um wieder normal funktionieren zu können, also um die Wirkung so ein bisschen aufzuheben. Hm. Also so ein richtiger Teufelskreis, so ein klassischer Drogenteufelskreis, den man auch immer wieder beobachten kann.
Komplett schlimm. Eine Spirale, aus der man nicht so einfach rauskommt.
Nee, definitiv nicht. Zumal ja, wie gesagt, wenn du dann schon so weit bist, dass du das eine brauchst, um dem anderen entgegenzuwirken, dann ja, bist du quasi im Dauerbetrieb, ne? Das Kiffen hat er mit Hannes gemeinsam angefangen, der greift auch ganz gerne mal zum Tütchen, aber alles Weitere hat der quasi nicht mitgebracht. Klar, der wird wahrscheinlich auch mal ein Bierchen getrunken haben, aber diese Drogenexzesse, die treibt der nicht mit, also das ist so Stefans Ding.
Okay.
Gut, wie gesagt, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, so vor dem Hintergrund, du bist 18, das Leben steht dir offen, du hast einen gewachsenen Freundeskreis und du weißt nicht, wo es jetzt als nächstes hingeht und du hast auch keine Lust und dir wird auch die Möglichkeit gar nicht gegeben, dass du sagst, okay, ich möchte gerne in Bonn bleiben, in Bonn studieren meinetwegen, also das ist schon auch eine Kacksituation für ihn, dass er da jetzt natürlich sich in Drogen flüchtet, ist jetzt die eine Sache, aber ich verstehe auf jeden Fall, dass das eine schwierige Ausgangssituation sein kann für so einen jungen Menschen, der eben vielleicht auch ein bisschen schüchtern ist.
Ja, klar, auf alle Fälle. Letztendlich eine Form von Eskapismus und der hat versucht, sich da sein Glück woanders zu finden und das war mit Sicherheit der falsche Weg.
Ja, das kann man so sagen. Juni, Juli, da ist er ja sehr, sehr stark im Konsumieren mit Amphetaminen unterwegs und eines Abends, da schätzt er so die Wirkung und die Dosierung vollkommen falsch ein. Er erhöht die Dosis deutlich im Vergleich zu seinen vorherigen Experimenten und er ist unheimlich euphorisch, er ist komplett drauf und fühlt sich super, aber er fühlt sich so super, dass irgendwo sein Verstand schon noch funktioniert und ihm sagt, das ist total auffällig, wenn deine Eltern nach Hause kommen, werden die was merken, es ist einfach zu auffällig, wie drauf du bist. Und so möchte er zu altbewährten Taktiken greifen, er möchte kiffen, um eben dieser Wirkung der Amphetamine entgegenzuwirken. Er hat aber nichts da. Er sucht relativ panisch und er hat nichts da. Er kann jetzt auch niemanden auf die Schnelle erreichen, der ihm was verkaufen kann, aber er weiß, dass Hannes immer Gras in seinem Zimmer in der gemeinsamen Wohnung mit seiner Mutter hat.
Jetzt sag mir bitte nicht, dass das alles nur wegen Gras war.
Ja, ich mache einfach mal weiter. Es ist jetzt noch nicht der Tag, an dem sie sterben wird.
Okay.
Hannes und seine Mutter wohnen in einer Erdgeschosswohnung und ja, es ist relativ einfach, da quasi einzudringen. Die Freunde, die klettern immer über so eine Hecke und so einen Balkon, wo man quasi dann zu Hannes Balkontür kommt. Und das machen die eigentlich immer. Das ist so der gängige Weg, um Hannes Zimmer zu betreten, um die Mutter nicht zu stören. Also man klingelt nicht und betritt die Wohnung ganz normal, sondern man steigt auf den Balkon, klopft an die Balkontür und wird dann reingelassen. So kann man dann bei Hannes quasi chillen und die Mutter ja wird nicht aus der Arbeit gerissen oder keine Ahnung, hat vielleicht irgendwie gerade ein Date mit ihrem Partner und muss halt einfach nicht gestört werden, die Tür aufmachen, irgendwas.
Okay.
Das ist dann eben das, was ich meinte, ne? Also die Polizei rekonstruiert das Eindringen später über diesen ja im Freundeskreis quasi gängigen, bekannten Weg und schließt daraus, okay, das muss jemand gewesen sein, der gewisse Gegebenheiten hier kennt, aber hat eben nicht ja weiter verfolgt, dass das eben vom Freundeskreis stark genutzt wurde und nicht eben vom Partner beispielsweise.
Ja gut, ich meine, das können sie auch nicht unbedingt erahnen, ne?
Das hätte Hannes vielleicht einwerfen können. Ich weiß nicht, wie durch er war oder ob er das
stimmt,
ja. Ob er das vielleicht selber nicht wahrhaben wollte, ob er es gesagt hat und es nicht verfolgt wurde, weiß ich nicht.
Man weiß ja auch nicht, ob mit ihm die Spuren besprochen wurden. Es kann ja auch einfach sein, dass genau diese Fragen, die vielleicht essentiell gewesen wären, nicht gestellt wurden.
Auch sehr, sehr gut möglich, ja, absolut. An diesem Tag jedenfalls klettert Stefan über die Brüstung auf den Balkon von der Eigentumswohnung, dass er dann quasi vor Hannes Zimmer steht und er kennt einen Trick, wenn Hannes nicht da ist und man jetzt nicht klopfen kann und von innen die Tür geöffnet bekommt, kann man die Balkontür so ein bisschen anheben und nach innen aufdrücken. Das machen die Jungs dann schon mal, wenn sie viel früher da sind, deutlich vor Hannes und dann nicht in der Kälte oder im Regen stehen wollen, dann dringen sie eben schon durch diese offene Balkontür ein und warten dann, bis er kommt. So macht das Stefan eben auch an diesem Tag.
Ja, das sind immer so die Tricks. Also ich weiß nicht, ob du das noch aus deiner Jugend kennst, aber es gab auf jeden Fall hier und da immer solche Schleichwege bei Freunden und die Möglichkeit, sich irgendwo Eintritt zu verschaffen, sozusagen durch den Keller oder wie auch immer was, in Absprache natürlich mit dem Freund und mit dem Kumpel, mit dem man befreundet war. Aber ich meine, solche Geheimwege oder auch mal durchs Fenster oder sowas, das kennt man natürlich schon so ein bisschen aus der Jugend.
Es gab einen ganz wilden bei mir im Elternhaus und der war nur wenigen bekannt und der hatte immer so ein bisschen das Risiko, dass man quasi am Anfang über das Schlafzimmer meiner Eltern gehen musste, also über das Dach des Schlafzimmers, aber dann sehr, sehr gut ins Haus rein konnte,
ja. Ja, ja, kenne ich auch irgendwoher. Möglicherweise habe ich als Jugendlicher auch mal selbst den Schlüssel verloren und musste Zugang zum eigenen Elternhaus finden. Die Nachbarn haben sich gewundert.
Das ist mir auch schon passiert. Ich habe mir unglaubliche Sorgen gemacht, dass irgendwie was passiert sein könnte und deswegen keiner die Tür aufmacht, wenn ich klingle, und habe dann irgendwie meine Mutter fröhlich schlafend auf der Couch vorgefunden, als ich irgendwann eingebrochen war endlich. Aber gut, kann passieren. Stefan dringt also in das Zimmer von Hannes ein, findet das Gras, er weiß ja, wo es ist, dreht sich ein Joint, will den dann mitnehmen und zu Hause oder auf dem Heimweg rauchen, und er möchte jetzt diese Balkontür nicht offen stehen lassen. Deswegen überlegt er sich, er schließt die und schleicht durch die Wohnung ins Treppenhaus und durch die Haustür nach draußen. Also so ein eigentlich relativ ordentlicher Gedanke zu diesem Zeitpunkt, ne? Diese Tür nicht offen stehen lassen wollen, schließt die, verlässt das Zimmer aufgrund der etwas späteren Stunde, rechnet er damit, dass die Mutter schon schläft. Und so verlässt er das Zimmer und steht jetzt im Flur. Ihr Zimmer, dieses Wohnen-Schlafzimmer ist zu, die Tür ist geschlossen. Aber er sieht auf dem Boden aus der Küche, eben in dieses Zimmer, führt eine Spur aus ausgezogenen Kleidern.
Hm.
Und ihm wird jetzt klar, dass da wahrscheinlich der Lebensgefährte zu Besuch ist und dass die Sex haben oder hatten, dass das wahrscheinlich irgendwie in der Küche angefangen hat und man sich dann auf dem Weg ins Schlafzimmer schon entkleidet hat, da irgendwie die Lust übermannt hat, und ja, deswegen liegen da schon die Klamotten im Flur, und der Gedanke erregt ihn jetzt zum ersten Mal.
Ja.
Ne, sag ruhig.
Naja, also ich finde diese Situation so maximal skurril, da bricht jemand wegen Marihuana ein, was so schon, ich erspare mir weitere Kommentare, und dann kommt dann sowas, also ich an seiner Stelle hätte mir wahrscheinlich gedacht, ich muss hier unbedingt weg, ich will nichts sehen, ich muss hier, wie komme ich hier schnell wieder raus?
Ja, ich denke, ich wäre auch eher bei dir, ja. Aber er ist erregt von dieser Situation und zum ersten Mal, zumindest sagt er das später, zum ersten Mal im ganzen Laufe dieser Freundschaft betrachtet er jetzt eben die Mutter seines Freundes Hannes als mögliches Sexobjekt. Er ist sowieso jemand, für den dieses Thema Frauen ein leidiges Thema ist. Er fühlt sich das ein bisschen unter Zugzwang, denn er ist mit seinen 18 Jahren noch Jungfrau. Die Freunde im Freundeskreis, die haben größtenteils schon Erfahrungen gemacht. Auch die hatten doch schon so die ersten Beziehungen hinter sich. Das ist ihm bisher alles verwehrt geblieben und Frauen interessieren sich nicht für ihn. Und er, ja, wie gesagt, fühlt sich da eben unter Zugzwang gesetzt. Und ja, jetzt projiziert er das also zum ersten Mal auf die Mutter des Freundes.
Mhm.
Er verlässt aber die Wohnung, ohne irgendwas zu machen, schleicht sich in den Hausflur dieses Mehrfamilienhauses und muss dann unten feststellen, als er an der Haustür ankommt, dass die abgeschlossen ist. Er kann das Haus also nicht verlassen. Also verbringt er die Nacht unter der Kellertreppe schlafend. Und in dieser Nacht, während er da liegt und seinen Joint raucht und seinen Amphetaminrausch auskuriert, da wird aus diesem amorösen Vorstellungen, die er der Mutter gegenüber hat, diesen ja, Sexfantasien, die er in der Wohnung hatte, da werden daraus handfeste Vergewaltigungsfantasien. Also er möchte sich das mit Gewalt nehmen, das macht ihn auch irgendwie richtig an, dieser Gedanke, dass so kein Konsens stattfindet, sondern dass er sich einfach nimmt, was er möchte, und das irgendwie gewalttätig ist. Er ist auch so 2-3 Mal im Erregungszustand kurz davor, einfach hochzugehen, in die Wohnung einzudringen und das dann an Ort und Stelle zu tun. Lässt es aber immer sein, wahrscheinlich, weil er eben weiß, dass der Lebensgefährte da ist und er dann da einfach zu viel Gegenwehr vermutet.
Ja, man darf hier nicht vergessen, dass er komplett unter Drogen stand.
Das wird im Laufe der Nacht abgeebbt sein, also das...
Das wird abgeebbt sein, ne? Trotzdem kommt es ja so ein bisschen aus dem Nichts.
Ja, total. Also zumindest sagt er das, ne? Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er niemals vorher Interesse an ihr hatte. Ich finde es so ein bisschen weird, dass er irgendwie da ein- und ausgeht, kennt die Leute seit 1000 Jahren und hatte das irgendwie nie. Und jetzt liegt dann da irgendwie, weiß ich nicht, so eine Bluse auf dem Boden. Auf einmal denkt er sich, wow, das die Regina ist.
Ja.
Also ich finde das sehr, sehr seltsam.
Genau das meine ich, ja. Für mich klingt das eigentlich nach so einem Drogentrip oder sowas. Und er, was auch immer, steigert sich dort dann in irgendwas hinein. Also das scheint mir eher so zu sein. Klar, hast du natürlich auch recht, dass der Rausch irgendwann abebbt. Aber trotzdem ist es ja schon irgendwie ein bisschen unerwartet, das Ganze.
Ja, maximal unerwartet. Damit rechnet ja nun wirklich niemand. Also, keine Ahnung, ich finde es auch wirklich nicht normal. Also, ich kann wirklich von mir aus sagen, so, die Jugend ist ja, oder das frühe Erwachsenenalter ist ja noch nicht so lange her. Da hat man ja auch noch Erinnerungen dran. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwie die Mutter von irgendeinem Freund mit diesen Augen gesehen habe, wie Stefan da gerade Hannes Mutter sieht. So, das ist schon, das ist ja auch schon auch eine ungewöhnliche Situation und spricht wahrscheinlich auch dafür, dass er eben, ja, wie schon gesagt, sexuell so ein bisschen sich unter Zugzwang gesehen hat, ne, und so ein bisschen das Gefühl hatte, er muss da jetzt irgendwie endlich mal tätig werden, endlich mal nachlegen, weil alle anderen ihm so erfahrungsmäßig vorauseilen. Und das ist ja gerade auch unter heranwachsenden Jungs ein Thema, was durchaus so einen sozialen Druck bedingt, ne, wo man sich vielleicht auch ein bisschen aufzieht miteinander, wenn man dann irgendwie weiß, der andere, der kriegt es nicht so richtig gebacken. Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Wie gesagt, in dem Alter wird sehr viel verglichen und sowas wird natürlich auch dementsprechend verglichen. Gut, also er lauert immer noch unter dieser Treppe, hat mittlerweile Vergewaltigungsfantasien und wie geht's dann weiter?
Ja, wie gesagt, er bremst sich in dieser Nacht mehrfach, das einfach an Ort und Stelle auszuüben. Und irgendwann im frühen Morgen, da verlässt dann jemand das Haus. Das heißt, die Haustür ist jetzt aufgeschlossen und er kann sie verlassen, er kann das Haus verlassen. Und er verlässt das Haus jetzt unbemerkt, ohne dass es dazu kam, dass er seine Fantasien ausgelebt hat. Also es ist an dieser Stelle nochmal alles gut gegangen. Aber er hat zumindest nachts die Wohnung betreten. Also er weiß, es ist möglich und der Plan ist irgendwie gefasst, beziehungsweise diese Fantasie ist in seinem Kopf eingepflanzt.
Ja, komplett unheimlich. Auch aus Sicht der Mutter natürlich. Ich meine, sie wusste es offensichtlich nicht zu diesem Zeitpunkt, dass es da die Möglichkeit besteht, heimlich sozusagen sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Und wenn man dann auch noch im Visier eines Täters ist, ist das natürlich umso unheimlicher.
Ich kann mir vorstellen, dass sie das sogar wusste, dass die Freunde die Wohnung so betreten manchmal, aber ich glaube, sie hat einfach nicht damit gerechnet, dass das irgendwer tun würde, wenn Hannes nicht da ist. So, also das, man hat ja auch Vertrauen in so den Freundeskreis der Kinder, kann ich mir vorstellen. Also wenn ich jetzt da auch wieder an die eigene Jugend denke, meine Freunde sind auch bei uns ein- und ausgegangen, weil meine Eltern immer sehr liberal waren und meine Freunde dann auch gewisse Freiheiten bei uns genossen haben, die sie vielleicht anderswo nicht hatten oder nicht in dem Maße hatten. Und ich glaube, meine Eltern hätten auch niemals damit gerechnet, dass einer dann irgendwie eindringt, wenn ich nicht da bin, um da irgendwelches Schindluder zu treiben.
Das wäre bei mir auch niemals passiert. Es gab mit Sicherheit mal die eine oder andere Party, bei der irgendwelche Grenzen überschritten wurden. Aber sowas ist natürlich, also mit absoluter Sicherheit wäre sowas damals bei uns zumindest niemals passiert. Das wäre einfach eine Grenze gewesen, die man nicht überschreitet. Definitiv nicht.
Ja, das ist ja schon fast keine Grenzüberschreitung mehr, ist ja wirklich massiv, naja, gut.
Ja gut, aber so ein Hemmnis verspüren ja vielleicht auch Jugendliche nicht, weil die es auch nicht sehen. Weißt du, wenn du halt quasi eine Gewohnheit entwickelst, die da heißt, dass du dann irgendwie über den Balkon reingehen kannst und das vielleicht ein Stück weit auch dein zweites Zuhause ist, weil du deinen ganzen Tag chillst und vielleicht auch bekocht wirst und, dann hast du vielleicht gar nicht das Gefühl dafür, dass es ein Fehlverhalten ist. Könnte ich mir vorstellen, so als heranwachsender Jugendlicher, der sich vielleicht über nichts Gedanken macht.
Ja, sehr, sehr guter Punkt, dass das erstmal gar nicht so als Grenzüberschreitung wahrgenommen wird, weil es so Normalität ist. Und das ist, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Naja, aber wie du dir vorstellen kannst, war das eben jetzt nur das Vorspiel im wahrsten Sinne des Wortes zu der eigentlichen Tatnacht als solches.
Ich habe es vermutet.
2 Wochen später findet ein Schulball statt. Das ist quasi so für Stefan der letzte Abend im Kreise seines Klassenverbandes und eben auch im Kreise seiner Freunde, bevor der Umzug ansteht. Der ist den ganzen Tag schon, ja, er ist den ganzen Tag bedrückt und flüchtet sich in diversen Substanzmissbrauch. Auf diesem Schulball soll er auch relativ viel getrunken haben. Später ist dann die Rede von einer Flasche Wein, mehrere Weizen und Schnäpse. Er raucht wohl diverse Joints und hat ungefähr 1 Gramm Amphetamin genommen.
Unglaublich. Was für Mengen.
Ja, ist schon ordentlich. Die Zeugen sagen aber, man hat nie gemerkt, dass er betrunken ist. Er hat sich koordiniert bewegt und konnte auch normal Gespräche führen. Und er selber sagt auch später vor Gericht, dass er nicht das Gefühl hatte, betrunken zu sein, dass er vermutet, dass das Amphetamin die Wirkung des Alkohols quasi aufgehoben hat und er dadurch relativ normal funktionstüchtig war, weil es geht ja auch um die Frage der Schuldfähigkeit beziehungsweise der eingeschränkten Schuldfähigkeit durch Substanzmissbrauch, ne? Deswegen, ja. Und da ist natürlich so eine Menge, die er da zu sich genommen hat, spricht da natürlich durchaus dafür, dass er nur eingeschränkt schuldfähig war.
Ja, wie geht's denn weiter?
Ja, er zieht sich da eben all diese Substanzen parallel rein und spürt keine so richtige Wirkung. Er bleibt auf diesem Ball, redet mit Freunden, ist aber so ein bisschen auch in sich gekehrt. Man merkt ihm so ein bisschen die schlechte Laune an. Er landet dann mit Freunden noch in einem Club, aber so richtig Feierlaune will da auch nicht mehr aufkommen. Und in den frühen Morgenstunden sitzt er mit einem Freund noch in einem Park am Rhein und die unterhalten sich. Es geht auch um den bevorstehenden Umzug und wie man in Kontakt bleiben möchte und so. Aber das vorherrschende Thema von Stefan ist seine Vergewaltigungsfantasie Regine P. gegenüber. Das erwähnt er auch diesem Freund.
Also die reden wirklich über diese Fantasien, ja?
Genau. Die reden explizit darüber und er sagt, dass das irgendwie so seit 2 Wochen in seinem Kopf ist und dass das ihn nicht mehr loslässt. Dieser Freund, der möchte aber über das Thema nicht sprechen oder hält das für Spinnerei, der winkt ab, der spricht nur sehr, der geht da nur ganz, ganz oberflächlich drauf ein, der wechselt das Thema und der sieht aber keinen Grund dazu, irgendwelchen Befürchtungen. Ich glaube, der hält das für so eine besoffene Spinnerei oder so. Und so nimmt er ihn nicht ernst an diesem frühen Morgen und fährt irgendwann nach Hause. Stefan fasst aber dann den Entschluss, seine Fantasien eben in die Tat umzusetzen und nimmt sich sein Fahrrad, fährt zu Regine P.'s Wohnung. Da kontrolliert er nochmal, ob Hannes nicht irgendwie außerplanmäßig zu Hause ist, ist er aber nicht. Und jetzt möchte er eben diese Fantasien umsetzen und steigt.
Das heißt, woher weiß er denn an der Stelle, dass Hannes gar nicht zu Hause ist? Wahrscheinlich gab es da vorher irgendeinen Austausch zwischen den beiden oder sowas.
Genau, es gab Absprachen und die wussten ja auch im Freundeskreis, in welchem Rhythmus Hannes nach Hause kommt. Dann hat man sich ja immer getroffen und was gemacht. Er ist jetzt nicht sicher, ob der vielleicht einfach mal außerplanmäßig gekommen ist, spioniert halt erst so durch diese Balkontür, stellt fest, okay, der ist nicht da. Und als er das dann feststellt, dringt er eben in das Zimmer ein und bereitet sich da vor. Also Frigide schläft nichtsahnend in ihrem Nachbarzimmer und er steht im Zimmer ihres Sohnes, zieht seine Hose schon mal aus, also bereitet sich quasi darauf vor, dass da ein sexueller Akt stattfindet, bindet sich so ein Bandana um den Mund und setzt sich so eine, kennst du diese Armeemützen, die so runterklappbare Ohren haben, so Wintermützen.
Na klar.
Also er zieht sich so eine Mütze auf, klappt die Ohren runter, hat dieses Bandana quasi bis über die Nase gezogen, sodass wirklich nur...
So, dass man nur auch die Augen sehen kann.
Genau, dass nur die Augen frei sind. Er hat keine Hose an, trägt nur ein Oberteil und so auf Socken, damit man seine Schritte nicht hört, geht er dann eben rüber in dieses Wohn-Schlafzimmer von Regine P. Er hat auch noch andere Socken dabei und ein Stück Kordel. Das will er als Fessel und Knebel nutzen, wenn sie sich zu stark wehren sollte. Er linst erst so durch die leicht geöffnete Zimmertür, ob sie alleine ist, ob der Lebensgefährte da ist, aber das Glück ist ihm hold. Sie ist alleine auf dieser Schlafcouch, schläft natürlich nichtsahnend und er soll erstmal versucht haben, so seinen Aussagen nach, sie quasi im Schlaf zu vergewaltigen. Das funktioniert aber nicht. Motorisch schafft er das nicht oder technisch schafft er das nicht. Vor Aufregung, ich weiß nicht, er weiß nicht, wo er hin soll, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich wacht sie auf, weil da auf einmal jemand auf ihr liegt und versucht da irgendwie an ihr rum zu manipulieren. Und das ist natürlich, das ist natürlich maximaler Horror, ne? Also die ist ja quasi direkt von der Tiefschlafphase so in diesem Fight-or-Flight-Modus, weil ihr halt klar sein muss, was hier passiert, ist alles andere als normal und wird wahrscheinlich auch irgendwie gewaltsam enden, wenn ich nichts tue, ne?
Ja, was ist auch für ein grausamer Anblick und entsetzlicher Schock das sein muss, wenn du wach wirst und du siehst auf einmal so eine maskierte Fratze, die über dir hängt. Schrecklich, wirklich total schlimm.
Ja, eben, und wie gesagt, so aus diesem wohligen Schlaf heraus, also maximal genau, wehrloser genau. Geht's, mehr wehrlos geht ja nicht, ne?
Ja, genau.
Ja, sie wacht auf, es kommt zu einem Gerangel. Das muss relativ lang gedauert haben, ein paar Minuten wahrscheinlich.
Hat sie ihn denn erkannt?
Das weiß ich nicht, das weiß er später auch nicht. Stefan ist jedenfalls überrascht, wie entschieden sie sich zur Wehr setzt. Er hat sie körperlich offensichtlich unterschätzt. Er selber ist aber auch eher so ein kleiner, schmächtiger Typ. Und sie ja, weiß offensichtlich, dass halbherzige Gegenwehr schlechter ist als gar keine Gegenwehr und gibt richtig Gas und schlägt, kratzt und beißt. Sie beißt ihn so stark in seine Hand, dass diese Bisswunde 20 Jahre später noch in Ansätzen erkennbar ist. Das ist eins der Indizien oder Beweismuster, was dann so diese Beweiskette schließt und zu seiner Verurteilung führt.
Klar, glaube ich, ne? So ein Zahnabdruck ist ja auch erkennbar. Also ja. Der ist ja, ja einmalig.
Ja. Aber irgendwann ist dieser Kampf dann leider für sie verloren. Er schlägt mit so einer Blumenvase auf ihren Kopf und fesselt ihre Arme mit der Leggings, knebelt sie, schlägt und würgt sie bewusstlos und will sich dann daran machen, sie zu vergewaltigen. Er sagt, dass er die Bettdecke quasi, dass die auf ihrem Gesicht lag, also dass sie so im Laufe des Kampfes random auf ihrem Gesicht zum Liegen kam. Ja, Gutachter vermuten, dass er vielleicht damit ihr Gesicht abdecken wollte, um nicht erkannt zu werden, um sie nicht ansehen zu müssen. Er versucht, sie zu vergewaltigen. Das klappt aber nicht. Also er kriegt es einfach motorisch nicht hin und bricht dann irgendwann ab und wischt Spuren weg. Also legt die Sachen, die er aus Hannes Kleiderschrank genommen hat, diese Kleider, die er als Utensilien genommen hat, die legt er wieder zurück und will die Wohnung verlassen. Er sagt, er war sich sicher, dass Regine P. bewusstlos war von den Schlägen und dem Würgen. Sie ist allerdings tot. Später stellt man fest, dass sie wahrscheinlich unter der Decke erstickt ist. Also sie wird wahrscheinlich nicht einfach nur so lose auf ihr draufgelegen haben, sondern man geht eher davon aus, dass er sie wirklich in Tötungsabsicht oder doch zumindest in der Absicht, sie ruhig zu stellen, relativ lange auf sie draufgedrückt haben muss.
Ah, schrecklich. Was für ein Horror.
In den nächsten Tagen, da ist er nicht sicher, ob Regine den Angriff überlebt hat oder ob sie gestorben ist. Es schleicht sich jetzt auch so diese Angst bei ihm ein, dass sie gestorben sein könnte, und so ruft er mehrfach an. Er hat sich so diesen Vorwand gebastelt, nach Hannes zu fragen, wenn jemand ans Telefon geht, aber es geht niemals jemand ans Telefon, denn Regine ist eben tot. Er fährt auch an der Wohnung vorbei, sieht die immer noch heruntergelassenen Rollläden und weiß, dass sie wohl tot sein wird, was dann erwiesen wird, als Hannes dann seine Mutter tot auffindet. Stefan ist einer der ersten aus dem Freundeskreis, die für Hannes da sind, wo er sich dann ausheulen und sein Leid klagen kann. Und Hannes und andere Freunde fahren auch gemeinsam mit Stefan dann in Urlaub, um ihn abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen. Auch total ekelhaft und perfide, wenn man das dann so im Nachhinein sich überlegt, dass der Typ, der die Mutter umgebracht hat, vergewaltigen wollte, dann mit in den Urlaub fährt, um den Sohn auf andere Gedanken zu bringen. Das ist richtig fies.
Ja, so muss man erstmal drauf sein. Ist ja auch ein riesiges Schauspiel, was er da durchgezogen hat. Wirklich schlimm.
Ja. Es können zwar DNA-Spuren am Tatort gesichert werden, auf eben diesen Socken, die er benutzt hat zum Knebeln, aber die sind 1992 eben noch nicht verwertbar. Also das Spurenmuster ist jetzt noch nicht so ausgeprägt, dass man es da schon hätte verwenden können. Wie gesagt, der Verdacht richtet sich erstmal gegen den Lebensgefährten von Regine P., wird aber schnell fallen gelassen. Und ja, der Fall liegt einfach jahrelang unberührt in irgendeinem Aktenschrank.
Als Cold Case.
Als Cold Case, ja. Stefan zieht irgendwann tatsächlich weg. Er und Hannes haben noch einige Jahre Kontakt. Das verläuft sich dann aber irgendwann so im Erwachsenenalter. Stefan macht dann irgendwann eine Lehre zum Koch und kommt als Koch so ein bisschen rum. Und ja, die Akte bleibt geschlossen bis 1999. Da belebt die Polizei das wieder so ein bisschen wieder alles. Und man kann diese DNA-Spuren auswerten, die man damals gefunden hat. Man kann die so ein bisschen besser aufwerten, findet aber immer noch keinen Vergleich. Also man findet keinen, mit dem es übereinstimmt. So. 2010 öffnet man die Akte erneut und da gibt es wieder ganz andere technische Möglichkeiten. Man kann diese DNA-Spur jetzt viel, viel besser auswerten und ein viel umfassenderes Profil anlegen. Und man lädt nochmal einige Männer zu einer Speichelprobe ein, auch gezielt einige Leute, die man damals vergessen hat, auch aus dem Umfeld von Hannes. Und darunter ist eben auch Stefan, der mittlerweile wieder in Bonn lebt und als Koch in einem Hotel arbeitet. Der erklärt sich bereit, also der weigert sich nicht, der geht darauf ein, und so wird dann im Prinzip direkt seine Täterschaft bewiesen. Der wusste wohl auch, was auf ihn zukommt. Der hat ja seine Wohnung aufgeräumt, bevor er zur Polizei gegangen ist, hat die die Mietrechte seiner Wohnung auf seine Partnerin übertragen, also dass sie dann nicht aus der Wohnung fliegt, wenn er ins Gefängnis muss. Also der wusste, dass er jetzt erwischt ist und hat das dann quasi, bevor er die DNA-Spur abgegeben hat oder seine Vergleichsspur abgegeben hat, hat er schon alles so vorbereitet, dass in seiner Haftzeit alles regulär weiterlaufen kann.
Okay, also hat sich schon darauf vorbereitet.
Ja. Ja, er plädiert natürlich darauf, dass er da unter dem Einfluss von diversen Stoffen stand und dass er sie auch nicht töten wollte, dass es ein Unfall gewesen sein muss, weil ja, wie gesagt, die Decke auf ihr lag und dass sie dann darunter erstickt ist, ohne dass er das mitbekommen hat. Sanftes Ersticken nennt das der Anwalt der Verteidigung. Mhm. Ja, also das glaubt ihm das Gericht natürlich nicht. Ich finde
halt so eine Formulierung auch ziemlich geschmacklos, ehrlich gesagt.
Absolut. Das ist so der schmale Grat, den man, glaube ich, als Verteidiger manchmal gehen muss. Du willst das Beste für deinen Mandanten und musst dann manchmal, glaube ich, auch so eine Grenze überschreiten, die wir von außen als geschmacklos betrachten würden, um eben das Beste zu erwirken für ihn. Aber ich finde es auch widerlich.
Ich meine, gut, es ist sein Job als Anwalt.
Genau, ja.
Derartige Formulierungen zu finden, um seinen Mandanten dann irgendwie zu schützen. Das ist schon klar, aber trotzdem ist es halt gewissermaßen auch so eine Verharmlosung der Tat und das gefällt mir nicht.
Sehe ich ganz genauso. Naja, das Gericht würdigt auf jeden Fall die Tatsache, dass er vorher und nachher strafrechtlich niemals in Erscheinung getreten ist. Man würdigt auch die Tatsache, dass die Vergewaltigung nicht vollendet ist, wobei ich finde es unsinnig. Also nur weil er es, wie soll ich sagen, technisch, motorisch, was auch immer nicht hinbekommen hat, sie zu vergewaltigen, heißt es ja nicht, dass er es nicht tun wollte. Ne? Also der Vorsatz ist da gewesen und nur, dass er es nicht geschafft hat, kann die Strafe ja nicht milder machen eigentlich, aber tut es in diesem Fall. Und man glaubt ihm auch, dass keine Tötungsabsicht bestand und man würdigt auch die Menge an Drogen und Alkohol, die in seinem Kreislauf waren und so wird er letzten Endes.
Die haben bestimmt, eine Rolle gespielt. Davon bin ich überzeugt. Es ist ja schon auffällig, dass er beide Male unter Drogen stand, als er diese sehr starken Fantasien hatte.
Ja, das enthemmt ja auch total. Das weiß man ja. Ne? Also auch Alkohol enthemmt und Amphetamine enthemmen auch. Das dürfte eine Rolle gespielt haben. Aber unterm Strich stehen dann mit all diesen Punkten, die dann letzten Endes ihm zugute gehalten werden, 5 Jahre Jugendstrafe. Das ist dann natürlich auch wieder ein bisschen lächerlich, wenn man das dann so im Kontext betrachtet, finde ich.
Wie alt war er nochmal? 17 auch?
18 und wie gesagt dann 37, als er verurteilt wurde. Also, dass er nach Jugendstrafrecht verurteilt wird, ist ganz normal.
Das ist richtig, genau, ja. Aber nichtsdestotrotz hätte er theoretisch, also er musste nicht nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Das hätte schon Erwachsenenstrafrecht sein können ab 18, das auf jeden Fall.
Genau, der Spielraum zwischen 18 und 21, aber ich denke mal, da man eben vor Gericht jetzt keine Kenntnis darüber hatte, wie sein Reifegrad zu der Zeit war, hat man da im Zweifel für den Angeklagten das Jugendstrafrecht nochmal angelegt, nehme ich an.
Ja, ich denke, man hatte Kenntnisse und ich denke, dass genau das berücksichtigt wurde, denn
oder so, ja.
Wenn man ein bisschen genau auf seine Biografie, auf seine Kindheit und auf seinen Drogenkonsum zu dem Zeitpunkt geguckt hat und all diese Probleme, die er zu diesem Zeitpunkt hatte, dann waren das mit Sicherheit mildernde Umstände.
Oder so, ja, so habe ich es tatsächlich nicht gesehen. Ich habe das so gelesen, wie ich es ausgeführt habe, aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wahrscheinlich hast du auch eher recht damit, ja.
So oder so erscheint es etwas gering.
Ja, wir sind ja jetzt nicht so gerne dabei, irgendwie, wie soll ich sagen, Strafmaße oder juristische Vorgänge zu kommentieren, weil wir eben keine Juristen sind, aber von außen betrachtet. Und wie gesagt, es ist mir ein Gräuel, dass die nicht erfolgte Vergewaltigung für ihn dann positiv gewertet wurde, weil, wie gesagt, seine schlechte Intention ist ja trotzdem gegeben. Aber naja, gut, wir können uns darüber aufregen, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Die Messe ist gelesen und wir sind am Ende dieser Folge und können im Prinzip nur, ja, dann wieder mal zur Reaktion der Zuhörerschaft aufrufen. Wir freuen uns natürlich zu hören, was ihr so denkt zu diesem Fall, zu diesem Strafmaß und natürlich generell.
Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke euch.
Ciao.